Ich glaube, viele von euch haben es schon gemacht. Ihr nehmt eine Tablette gegen Kopfschmerzen und kurz danach fühlt ihr euch besser. Aber was, wenn die Tablette gar keinen Wirkstoff hatte? Warum kann allein der Glaube an Heilung echte Veränderungen im Körper auslösen? Unser Thema in dieser Podcast-Folge: der Placebo-Effekt.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Bei mir zu Gast sind Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer.
Hallo Roland, schön, Hallo. Dass ich wieder mal da sein darf.
Und Pharmaziestudentin Jelena Knapp.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
Schön, dass ihr hier seid. Alexandra, was versteht man eigentlich unter der Bezeichnung Placebo-Effekt?
Ja, also der Placebo-Effekt ist sozusagen der Behandlungserwartungseffekt, ein sehr sperriges Wort. Und das ist einfach eine Therapie mit nix. Oder vielleicht eine Therapie mit etwas, was nicht wirken sollte. Ohne pharmakologische Wirkung, sagt man so schön, oder Scheinbehandlung. Und die Antwort, die hoffentlich positive Antwort des Körpers und des Patienten, ist dann eben eine Reaktion auf diese Behandlung. Placebo kommt vom Lateinischen, das heißt, ich werde gefallen. Und der Placebo-Effekt ist eigentlich schon ganz lang bekannt, eigentlich schon aus der Antike.
Und da muss man sich nur so Rituale, traditionelle Rituale von zum Beispiel Medizinmännern, Frauen oder Schamanen vorstellen, die schon damals einfach einen quasi riesen Aufwand gemacht haben, um gewisse Krankheiten zu heilen. Und dieses Ritual hat dann meistens eine große Wirkung gehabt. Und das ist einfach durch eben die Erwartungshaltung, dass es hilft, wird es dann auch oft besser, auch wenn wahrscheinlich denen Menschen damals das noch gar nicht so bewusst war, dass das vielleicht nur eben diese Erwartungshaltung ist und jetzt nicht der wirkliche Effekt von diesem Ritual.
Mhm. Und wann hat dann die moderne Placebo-Forschung gestartet?
Die moderne Placebo-Forschung hat mit dem Zweiten Weltkrieg gestartet und ist durch einen amerikanischen Arzt Henry Becher quasi entdeckt worden zum ersten Mal dann und wirklich benannt. Nämlich, der hat in einem Lazarett gearbeitet mit vielen verwundeten Soldaten und hat halt versucht, diese bestmöglich zu behandeln. Und nach der Zeit ist dann das Morphium ausgegangen. Und in seiner Verzweiflung, irgendwie den Soldaten helfen zu wollen, hat er dann statt Morphium eine Kochsalzlösung verabreicht und hat sich gedacht, mal schauen quasi. Und es war aber dann das Resultat tatsächlich, dass fast mehr als die Hälfte von den Soldaten berichtet hat, dass sie Schmerzen besser worden sind oder dass sie sogar symptomfrei sind, einfach nur durch diese Kochsalzlösung.
Und ich als Nichtmediziner gehe jetzt davon aus, dass Kochsalzlösung eigentlich nichts bringt.
Bringt sie gegen schwere Schmerzen, wenn man sich vorstellt, verwundete Soldaten, also die haben jetzt auch nicht irgendwelche nur Einbildungen, sondern wirklich Verletzungen, bringt sie eine Kochsalzlösung normal nicht.
Spannend.
Also ja, und basierend auf dieser Beobachtung hat dann auch der Herr Becher 1955 die erste Publikation zu Placebo veröffentlicht.
Okay, Alexandra, wie kommt ein Placebo-Effekt eigentlich zustande?
Ja, also ganz genau weiß man das nicht. Das ist eines der großen Rätsel der Heilkunde, aber er dürfte nicht nur auf Einbildung beruhen, sondern es scheint da wirklich neurobiologische Effekte zu geben, die sich im Gehirn abspielen. Es kann da sehr unterschiedliche Mechanismen geben, die man da möglicherweise in Anbetracht zieht. Und das Ganze kann auch sehr spezifisch sein. Also man kann sogar bei bildgebenden Hirnscans zum Beispiel feststellen, das ist zur Ausschüttung von körpereigenen Opioiden, also das sind Stoffe, die den Schmerz unterdrücken kommt. Das ist wahrscheinlich auch eine der Erklärungen, warum das damals im Zweiten Weltkrieg geholfen hat. Mhm. Es gibt aber auch Studien zu Parkinson, da ist dann unser Transmittersystem, vor allen Dingen das dopaminerge System, das ist auch das Belohnungssystem irgendwie beteiligt. Und es können aber sogar Organe beeinflusst werden, zum Beispiel die Magenaktivität. Den Effekt kennt ja, glaube ich, jeder, zum Beispiel auch mit den Magensäften. Wenn man ein ganz leckeres Essen sieht, dann rinnt einem ja gleich das Wasser im Mund zusammen. Oder wenn man sich über irgendetwas ärgert, dann geht auch der Blutdruck rauf und ähnlich so kann man auch den Placebo-Effekt ein bisschen interpretieren. Grundsätzlich ist es aber von Person zu Person verschieden, also sind sensible Personen scheinen da anscheinend besser drauf zu reagieren. Es kommt auch auf die Einstellung der Patienten und Patientinnen drauf an und auch auf das, was sie sich von einer Therapie erwarten. Und auch die Interaktion zum Behandler, also wie sie sich mit dem Arzt, der Ärztin oder in unserem Fall mit der Apothekerin und dem Apotheker verstehen, dürfte da auch damit zu tun haben. Also wenn man beruhigend mitfühlend wirkt, dann kommt es wahrscheinlich besser an. Und es ist auch das medizinische Umfeld, also allein, dass man in einem Krankenhaus-Setting ist, da wird die Behandlung dann schon einmal besser wirken, als wenn man zu Hause etwas selbst vornimmt.
Wahrscheinlich. Welche Rolle spielt Placebo eigentlich in klinischen Studien und wie läuft das genau ab?
Ja, in klinischen Studien sind jetzt mittlerweile randomisierte, placebo-kontrollierte Studien der Goldstandard. Das heißt, es wird kein Medikament mehr am Markt gebracht, ohne dass so eine randomisierte Placebo-Studie durchgeführt worden ist. Und es rennt folgendermaßen ab. Die Patienten werden zufälligerweise auf zwei Gruppen aufgeteilt und dann wird halt die eine Gruppe kriegt ein Placebo, das heißt ein Medikament ohne Wirkstoff, beziehungsweise ist dann nur eine Tablette, zum Beispiel eine Zuckertablette oder so. Und die andere Patientengruppe kriegt eben den Wirkstoff verabreicht. Und im besten Fall wird das auch noch doppelblind durchgeführt. Das heißt, weder Patient noch die Behandler wissen, wer in welcher Gruppe ist und wer was verabreicht kriegt. Und das ist sehr wichtig, dass man das so durchführt, weil auch in die Placebo-Gruppen kommt es zu großen Verbesserungen schon, also auch wenn die jetzt überhaupt noch keinen Wirkstoff kriegen. Und das hat eben verschiedene Gründe. Einerseits eben den Placebo-Effekt durch die Erwartungshaltung, aber es spielen auch andere Faktoren mit rein. Das fasst man zusammen als unspezifische Effekte. Und da ist zum Beispiel der natürliche Krankheitsverlauf ausschlaggebend, weil es ist ja klar, wenn man Erkältung hat, nach 5 Tagen wird die sowieso besser und das ist klar, dass die da am 5. Tag besser ist als am 1. Tag, auch wenn man jetzt überhaupt nichts nimmt, auch wenn man kein Placebo nimmt. Und auch durch statistische Faktoren, wie zum Beispiel die Regression zur Mitte, das heißt, dass Ausreißer quasi weniger oft gemessen werden. Am besten ist es auch deswegen, damit man diese unspezifischen Effekte von Placebo-Effekt trennen kann, dass man nur eine dritte Gruppe macht, das ist die sogenannte Wartekontrollgruppe. Das heißt, die bekommt gar nichts verabreicht, auch keine Placebo-Tablette und dann kann man das nun mal besser unterscheiden.
Alles klar, sehr spannend. Placebo spielt auch bei der Zulassung von Arzneimitteln eine wichtige Rolle. Wie läuft denn so eine Zulassung eigentlich ab und wann kommen Scheinbehandlungen ins Spiel, Alexandra?
Ja, also die Jelena hat ja schon gesagt, diese randomisierten, kontrollierten Studien, die sind ganz wichtig und jedes Arzneimittel, das in Österreich auf den Markt kommt und dann hier zu irgendeiner Therapie eingesetzt wird, muss von einer Gesundheitsbehörde zugelassen werden. In Österreich ist die zuständige Behörde das Gesundheitsministerium, das hat die Aufgabe aber an die Bundesanstalt für Sicherheit im Gesundheitswesen ausgelagert.
Noch nie gehört.
Umgangssprachlich ist es einfach die BASK unter informierten Kreisen, aber mit der hat man eigentlich sehr selten etwas zu tun, wenn man jetzt nicht in irgendeinem medizinischen oder im Heilberuf tätig ist. Und die BASK gehört zur AGES, die dürfte vielleicht ein bisschen bekannter sein. Ja. Das ist die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit in Österreich. Diese Zulassungsverfahren, die sind grundsätzlich sehr aufwendig, sie sind auch sehr teuer und wie sie ablaufen müssen, ist im Arzneimittelgesetz ganz genau geregelt. Es geht eben darum, dass man hier sowohl Nutzen als auch Risiko des Arzneimittels genau belegen kann. Bevor überhaupt ein Arzneimittel in diesen Zulassungsprozess hineinkommt, muss man einen Wirkstoff finden, der sich eignet. Da gibt es ganz viele verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Das kann was Pflanzliches sein, das kann auch was Chemisches sein. Mittlerweile lässt man das auch schon von künstlicher Intelligenz vorsortieren, weil dann spart man sich schon sehr viel Geld. Und wenn man dann einmal etwas gefunden hat, was vielleicht bei einer bestimmten Indikation wirken kann, dann startet man mit vorklinischen Tests. Das ist im besten Fall in Zellkulturen, möglicherweise auch im Tierversuch und in ganz einzelnen Fällen vielleicht auch an Menschen. Allerdings gibt es da wirklich strenge Reglementierungen, weil die Personen ja auch geschützt werden müssen. Andererseits müssen die Ergebnisse natürlich auch für den Menschen verlässlich sein. Die Studienphasen gehen dann weiter. Man startet mit einer sogenannten Phase-0-Studie. Da gibt es dann nur sehr wenig freiwillige Patienten, maximal bis zu 10 gesunden Personen, die sind aber gesund und die kriegen dann nochmal eine ganz geringe Dosis von dem Wirkstoff. Und da schaut man mal, was ist denn da, ist das wohl hoffentlich nicht schädlich, passiert da nichts. Da kann man dann vielleicht schon ungeeignete Wirkstoffkandidaten herausfiltern, eben auch um Kosten zu sparen, weil so ein Zulassungsverfahren kann im Einzelfall mehrere Millionen Euro kosten und das muss das Medikament ja wieder hereinspielen. Mhm. Anschließend geht es dann in eine Phase 1-Studie, da wird dann schon geschaut, ist der Wirkstoff verträglich, wie kann man den jetzt dosieren und vor allen Dingen auch, wie kann man ihn verabreichen, muss man das spritzen oder kann man das als Tropfen oder auch als Tablette einnehmen. Da sind dann schon bis zu 100 junge, gesunde Erwachsene dabei. Meistens sind es Männer. Das hat den Hintergrund, dass man Frauen nicht so gern in klinischen Studien hat, weil die haben einen Zyklus und durch den Zyklus können die unterschiedlich auf Arzneimittel reagieren. Und auch ältere Patientinnen und Patienten mag man nicht so gern, weil bei denen funktioniert der Abbau von den Arzneimitteln vielleicht schon nicht mehr ganz gut, weil eben die Leber nicht so entgiftet und deswegen sind es meistens junge, gesunde Männer um die 30. Also du würdest dich gut eignen.
Um die 30, ich glaube, da sind wir ein bisschen entfernt. Aber was mich jetzt noch interessiert, reagiert ein weiblicher Körper immer gleich auf Arzneimittel als ein männlicher Körper?
Nein, das ist grundsätzlich so, dass man auch weiß, dass Frauen auf Arzneimittel unterschiedlich reagieren. Man kennt da sogar Stoffe, da ist es notwendig, dass Frauen eine höhere oder auch eine geringere Dosis von diesen Arzneimitteln einnehmen. Aber das wird eben in den Studien grundsätzlich nicht getestet, sondern das sind dann meistens Anwendungserfahrungen. Und nachdem man junge, gesunde Männer am besten standardisieren kann, so wie Labormäuse sind die beliebte Testobjekte.
Also sind wir Männer die Versuchskaninchen?
Sozusagen.
Okay, ja. Alles klar.
Ja, also das war jetzt die Phase 1-Studie, dann kommt die Studienphase 2, da wird das Ganze schon größer ausgerollt, bis zu 500 Personen und da schaut man dann die optimale Dosis an. Und dann geht's in das, worüber wir eigentlich gesprochen haben, nämlich in die Phase 3. Da werden dann erstmals nicht die Gesunden, sondern da wird dann wirklich die kranke Patientengruppe behandelt, die das Arzneimittel dann anschließend einnehmen kann. Und da muss der neue Wirkstoff dann beweisen, dass er wirksam ist. Und deswegen wird das entweder mit einer Scheinbehandlung verglichen, mit dem Placebo, oder wenn es schon eine standardisierte gute Behandlung gibt, dann wird es auch oft im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die die normale Behandlung kommt, gegeben. Weil man kann ja zum Beispiel bei einer Krebstherapie nicht sagen, ich gebe jetzt der Hälfte der Leute Placebotherapie und die Erkrankung schreitet weiter und die anderen bekommen eine ganz top neue Therapie. Das wäre ethisch nicht vertretbar. Deswegen muss man solche Studien, bevor sie gemacht werden, auch immer bei Ethikkommissionen einreichen. Und wenn man dann eben gezeigt hat, dass der Nutzen des neuen Arzneimittels da ist, dass es besser wirkt als die alte Behandlung beziehungsweise als Placebo, dann kann man um Zulassung bei der Zulassungsbehörde ansuchen, wenn man das nur in Österreich möchte. Dann ist es bei der AGES eben, wie gesagt. Falls man aber ein ganz modernes Arzneimittel auf den Markt bringt, das in ganz Europa verkauft werden soll, dann gibt es da mittlerweile eine europäische Zulassungsbehörde, das ist die European Medicines Agency oder kurz die EMA. Und die sitzt seit 2019 in Amsterdam. Die war früher in London, musste aber mit dem Brexit dort wegziehen.
Okay, wie lange dauert denn das ganze Prozedere eigentlich?
Also diese Verfahren, die ziehen sich oft über 5 bis 10 Jahre.
Wow.
Deswegen war das auch bei den Corona-Impfstoffen zum Beispiel eine ganz tolle Erneuerung. Da gab es dann dieses sogenannte Rolling-Review-Verfahren. Da hat man dann diese Phase 0 bis Phase 3 Studien nicht hintereinander gemacht, sondern hat die gleich parallel durchgeführt. Dadurch konnte man den Zulassungsprozess auch wesentlich verkürzen und hat sie dann auch schon innerhalb eines Jahres zum Beispiel auf den Markt bringen können.
Und läuft dieser Zulassungsprozess weltweit gleich ab? Oder sind wir da nur in Europa so genau?
Nein, also wir sind in Europa sehr genau, wesentlich genauer. Es sind aber eigentlich noch die amerikanischen Behörden. Da ist die FDA, die Food and Drug Agency, die ist vielleicht bekannt, die ist noch wesentlich genauer in ihren Zulassungs...
Ich kenne nur Food Drugs, aber...
Nein,
was anderes.
Die FDA, die ist also ganz bekannt und da gibt es dann auch die... es gibt dann auch immer Versammlungen von Experten, wo dann darüber gesprochen wird, warum wird dieses Arzneimittel zugelassen oder was spricht dagegen, das zuzulassen. Und diese Protokolle kann man dann sogar öffentlich einsehen. Zum Beispiel, das war jetzt bei den neuen Alzheimer-Medikamenten zum Beispiel ein Thema, weil man da eben gesagt hat, Nutzen-Risiko und auch Nutzen-Kosten ist hier nicht immer gegeben. Deswegen hat sie zum Beispiel in Europa die Zulassung da ein bisschen verzögert.
Und deswegen Medikamente besser von zu Hause mit in den Urlaub nehmen, als jetzt irgendwo auf der Welt was kaufen. Verstehe ich das richtig?
Ich würde jetzt sagen, im Großteil der Welt ist das okay. Ich war natürlich auch schon in Dritte Weltländern in Apotheken. Da würde ich mir jetzt weniger um die Qualität der produzierten Arzneimittel Sorgen machen, weil die ja, also das wird fast alles mittlerweile in China oder Indien produziert und kommt dann aus einer Quelle. Es geht da eher um Lager- und Transportbedingungen, weil bei uns muss alles kontrolliert, temperaturkontrolliert und sonstig sein. Und also ich war schon einmal in einem Karibikland, ich möchte das jetzt nicht weiter spezifizieren, in einer Apotheke. Da waren also eher verstaubte Kochsalzlösungen, um wieder auf die zurückzukommen, und an Temperatur locker hatten die auch noch nie. Mhm. Also da war es sicher über 25 Grad, die Arzneimittel üblicherweise maximal bekommen sollten.
Okay. Kann sich eine Placebo-Behandlung auch negativ auf Menschen auswirken, Jelena?
Ja, in dem Fall spricht man dann vom Nocebo-Effekt. Das hört man eh schon ein bisschen im Namen. Das ist das Negative eben. Und der Nocebo-Effekt kann zum Beispiel durch Angst ausgelöst werden. Auf die Angst reagiert der Körper mit der Ausschüttung von Neurotransmittern wie Cholecystokinin. Und dieser löst zwei Reaktionen aus, nämlich Schmerz und Stress. Ja. Da geht es dann natürlich dann nicht gut. Und dieser Nocebo-Effekt kann ähnlich wie der Placebo-Effekt durch allerhand unterschiedliche Sachen ausgelöst werden. Ganz wichtig ist dann natürlich wieder die Behandelnde oder die Therapeutin, Arzt, Ärztin, Apothekerinnen, wie die mit dem Patienten umgehen. Das hat eh die Alex vorher schon kurz erwähnt, wann der einfach auch nur unsympathisch ist, ganz geschweige denn von unfreundlich, unsensibel, dann wird sie auch der Krankheitsverlauf nicht verbessern von der Person, einfach schon wegen dieser quasi negativer Energie, kann man sagen.
Unsympathische Apothekerinnen gibt es ja gar nicht, oder?
Selten. und da spielen eine Sache aber mit rein, wie wenn man sagt, es kann jetzt wehtun, zum Beispiel für einen Nadelstich oder so, dann wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass das wirklich wehtut. Und was ich auch ganz spannend gefunden habe, aggressive Musik kann Schmerzen auslösen. Im Vergleich natürlich dazu dann ruhige Musik, die ist eher schmerzlindernd. Und alleine die Erwähnung des Wortes Schmerz kann schon die Schmerzmatrix aktivieren und somit auch Symptome auslösen. Und was auch ganz spannend ist, zurück zu den Opioiden von Anfang. Also Opioide sind eigentlich die stärksten Analgetika, das heißt Schmerzmittel gegen Schmerz, schmerzlindernd. Aber wenn man jetzt einem Patienten ein Opioid verabreicht und dazu sagt oder suggeriert, dass das jetzt schmerzverstärkend wirkt, kann das dann wirklich tatsächlich mehr Schmerzen hervorrufen, obwohl man eigentlich ein schmerzlinderndes Medikament gegeben hat. Das ist dann der Gegenteil vom Placebo-Effekt eben.
Mhm. Opioide werden ja auch als Ersatzdrogen rausgegeben. Funktionieren da Placebo-Medikamente auch? Hat man das schon mal probiert? Also wirklich bei Menschen, die abhängig sind von bestimmten Stoffen?
In geringerem Ausmaß schon, aber das kommt natürlich auch auf die Abhängigkeit und auf die Substanz und hier auch wieder speziell auf die Person an. Aber ich kann nur einen sehr lustigen Fall aus meiner Apothekenpraxis erzählen. Wir haben ja PatientInnen, die kommen täglich zu uns und müssen einnehmen, und einmal ist eine Substitutionspatientin einen Tag nicht gekommen und wir müssen das ja melden und wir fragen dann auch, warum waren sie gestern nicht da, waren sie krank, ist irgendwas passiert, und die schaut mich dann an und sagt, ich war gestern nicht da, das muss ich vergessen haben, ich habe das gar nicht gemerkt. Ja, also wenn das natürlich mehrere Tage hintereinander ist, dann wird sie schon einen körperlichen Entzug merken, aber anscheinend scheint das auch zu funktionieren. Aber das sind Einzelfallbeobachtungen und würde ich jetzt nicht standardmäßig sagen.
Okay, da gibt es ja auch eine neue Studie in Bezug auf Frühjahrsmüdigkeit. Was ist da rausgekommen?
Ja, das habe ich ganz spannend gefunden. Auch die Frühjahrsmüdigkeit wird mit diesem Nocebo-Effekt erklärt, weil man erwartet da einfach etwas Negatives. Und wenn ich erwarte, dass ich im Frühjahr müde bin, dann bemerke ich die Symptome natürlich auch viel besser und dann interpretiere ich das auch in diese Richtung hin. Das Ganze gibt's ja auch in der Psychologie, da spricht man vom sogenannten Labeling-Effekt, dass die Leute dann sagen, dieser Wein schmeckt ja viel besser, weil der viel teurer ist.
Warum kann auch der Faktor Zeit bei der Beratung und Weitergabe von Arzneimitteln eine wichtige Rolle spielen, Alexandra?
Es ist einfach so, wenn die Patientinnen und die Patienten sehen, dass man sich Zeit nimmt und mit ihnen möglichst gut und viel kommuniziert und die Worte auch entsprechend wählt, dann ist es heutzutage ganz wichtig. Denn es ist im Gesundheitssystem leider so, dass immer weniger Zeit vorhanden ist, um Therapien oder auch Arzneimittelwirkungen zu erklären. Vor allen Dingen im Kassensystem oder auch in Krankenhäusern müssen die Leute ja in relativ schnellem Ausmaß durchgeschleust werden. Und deswegen bleibt dann nicht immer ausreichend Zeit für Erklärungen. Und es ist auch so, dass man festgestellt hat, dass die Gesundheitskompetenz, also das Wissen von Patientinnen und Patienten zu Gesundheitsthemen auch nicht mehr so ausgeprägt ist oder dass dann ganz einfach Google befragt wird oder auch andere Quellen. Und das muss dann leider nicht immer stimmen. Man weiß also, Zeit ist eine sehr knappe Ressource und man braucht einfach Zeit für den Patienten, dass man seine Bedürfnisse wahrnehmen kann und darauf eingehen kann.
Ja, an diesem Beispiel sieht man eh, dass der Patientenumgang einfach extrem wichtig ist und wie ich schon vorher erwähnt habe, alleine eben das Verhalten und die Sympathie des Behandelnden ausschlaggebend ist. Und da gibt es ein sehr interessantes Zitat von Balint, das auf Englisch jetzt ist: "The most frequently used drug is in general practice was the doctor himself." Das heißt, die meistverwendete Medizin ist der Arzt selber. Also, dass das einfach schon so einen Unterschied macht. Im Gegensatz dazu kann man auch den Beipackzettel sehen, weil wenn man sich den durchliest, dann kommen schon ganz viele negative Erwartungen eben und die Nebenwirkungen entgegen. Und da kann man so sagen, der Beipackzettel verursacht Nebenwirkungen, wenn man das jetzt überspitzt darstellt.
Ja, bei mir auf jeden Fall. Also ich habe es, glaube ich, noch nie bis zum Ende des Beipackzettels geschafft. Was versteht man eigentlich unter dem Begriff Nebenwirkungen?
Ja, Nebenwirkung ist etwas, das hat ein bisschen einen bösen Beigeschmack, den es eigentlich nicht verdient, weil es ist grundsätzlich so, dass jedes Arzneimittel hat eine Hauptwirkung und es hat eben auch Nebenwirkungen. Die können jetzt dosisabhängig sein oder auch andere Gründe haben. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Also wirklich fürchten würde ich mich vor etwas, was gar keine Nebenwirkungen hat, weil es hat vermutlich dann auch keine Hauptwirkung. Ja. Bekanntes Beispiel dazu wäre zum Beispiel Aspirin. Das ist ja schon ganz lange als Schmerzmittel in Verwendung. Und da hat man dann auch nach Jahrzehnten festgestellt, es wirkt auch blutverdünnend und ist mittlerweile als Thrombozytenaggregationshemmer, also als Blutverdünner, auch sehr gut im Handel. Oder ein ganz lustiges Beispiel, wenn ich das erzählen darf, das war wieder in einer klinischen Studie mit einem Blutdruckmedikament. Da wurde wieder ein Blutdruckmedikament gegen Placebo getestet und das hatte jetzt dann keine so tolle blutdrucksenkende Wirkung. Und dann wollte man eben mit der Studie aufhören und dem Patienten das Medikament wieder wegnehmen. Und da haben sich alle Herren aus der Gruppe, die das tatsächliche Medikament und nicht das Placebo bekommen haben, da sehr dagegen gewehrt und dann hat die Firma dann nachgeforscht, warum. Und dann hat sie herausgestellt, dass das den Haarwuchs so gut gefördert hat und die dann alle eine wunderschöne Wallemähne haben. Deswegen ist dieses Medikament dann nicht als Blutdrucksenker auf den Markt gekommen, sondern wird jetzt als Haarwuchsmittel eingesetzt. Das ist der Wirkstoff Minoxidil.
So was gibt's wirklich? Haarwuchsmittel? Ich habe gedacht, das ist ein Schmäh.
Nein, das gibt's wirklich. Okay. Und das kam eben auch so zustande. Es gibt es auch zum Schlucken in niedriger Dosierung bei Therapieresist, also bei sehr schwer behandelbaren Blutdruck wird's nach wie vor eingesetzt. aber es wird vor allen Dingen das Haarwasser aufmassiert und fördert dann den Haarwuchs.
Aber wenn man mal Glatze hat, dann hilft es nicht mehr, oder?
Das kommt drauf an, wenn dann noch irgendwas zu beleben ist in den Haarwurzeln, könnte es sein, dass es vielleicht noch hilft. Aber wenn man dann wirklich schon im Glatzenstadion ist, dann ist es eher schwierig. Also mit Geheimratsecken und so sollte man da schon mit der Behandlung anfangen.
Gut.
Beziehungsweise mit diesem Kränzchen da hinten.
Also wenn ich jetzt in die Apotheken gehe und sage, ich habe gehört, da gibt's was für den Haarwuchs.
Das ist ja der Wirkstoff Minoxidil und der ist rezeptfrei erhältlich. Ah, ja.
Okay.
Ja, also zumindest in einer 2%igen Formulierung. Man könnte es dann auch noch höher konzentriert entweder mischen lassen oder auch kaufen.
Also, liebe Männer, wenn ihr wollt, dass eure Haare wieder schneller und dichter wachsen, ab in die Apotheke.
Ja, das war jetzt aber nur so viel zum Thema Nebenwirkung, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt darf ich wieder auf das Eigentliche zurückkommen. Also das, wovor man sich fürchtet, ist eigentlich die unerwünschte Arzneimittelwirkung. Das ist das, was dann im Beipacktext doch sehr lange drinnen steht. Und das ist das, was man wirklich nicht haben möchte. Und diese unerwünschten Wirkungen werden eben meistens gegen Placebo ausgetestet und dann schaut man, wie häufig diese Probleme auftreten und gewichtet es dann. Und das kann dann zum Beispiel häufig sein. Da kann man dann rechnen, dass in 1-10% der Fälle diese Nebenwirkung auftreten kann, wenn man das Arzneimittel einnimmt. Das heißt immer, diese Nebenwirkung kann auftreten, sie muss nicht auftreten. Möchte ich bitte auch noch sagen. Das ist dann relativ häufig und da kann man dann aber annehmen, dass das keine sehr schwerwiegende Nebenwirkung sein wird, weil sonst würde das Arzneimittel ja nicht zugelassen werden. Und es gibt dann natürlich auch noch den Begriff, wenn eine Nebenwirkung gelegentlich auftritt, dann tritt die in 0,1-1% der Patienten auf. Das sind also 100-1000 Patienten, wo das dann einer bekommen kann. Und dann gibt's auch noch selten, das ist dann bei einer Person von weniger als 10.000. Bei ganz modernen Arzneimitteln, ich habe es ja schon gesagt, in diesen Phase-3-Studien, da hat man dann nicht so viele Patientinnen und Patienten, dass dann wirklich alle ganz, ganz seltenen Nebenwirkungen bekannt werden. Und erst wenn das Arzneimittel dann tatsächlich auf den Markt kommt und das über 10.000 Leute einnehmen, dann kann es sein, dass ganz seltene Nebenwirkungen erst nachher auftreten. Deswegen gibt es dann auch nach der Zulassung noch immer Anwendungsbeobachtungen, nennt sich das dann, oder auch Pharmakovigilanz ist dann hier der Überbegriff. Und wenn man zum Beispiel eine Nebenwirkung an sich bemerkt, die nicht in der Gebrauchsinformation, das so heißt der Beipackzettel, nämlich wirklich gelistet ist, dann hat man auch die Möglichkeit, das zu melden und da wäre dann auch wieder die zuständige Behörde, das BASK.
Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsinformation oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Habe ich das richtig gesagt?
Genau, ja? Wunderbar. Ja.
Die Macht des Placebos zeigt sich auch bei Schein-OPs. Wie unterscheiden die sich von echten Operationen, Jelena?
Ja, das ist ganz spannend, weil da wird wirklich eine OP nachimitiert und so getreu wie möglich. Also da, es wird tatsächlich, da gibt es immer Studie zu chronischen Kniegelenksschmerzen und da ist bei der Schein-OP dann wirklich die Haut am Knie eingeschlitzt worden und es sind Operationsgespräche geführt worden und es sind sogar OP-Geräusche eingeblendet worden. Also wirklich, dass das sehr wahrheitsgetreu ist. Und es hat da sehr überraschende Ergebnisse geliefert. Nämlich in der Studie sind drei Gruppen verglichen worden. Eine echte Knie-OP, wo der Meniskus geklettert worden ist. Und eine Kniegelenksspülung, also das ist quasi nur aufgemacht worden, das Kniegelenk durchgespült worden und wieder zugemacht worden. Und eben diese Schein-OP, von der ich gesprochen habe. Und tatsächlich, nach 2 Jahren wurden die Ergebnisse verglichen, die Patientengruppen verglichen. Und es hat keine wesentlichen Unterschiede gegeben. Also es war bei allen ungefähr gleich die Schmerzreduktion da und die Funktion vom Knie gegeben.
Wow.
Also das ist wirklich sehr überraschend. Dazu muss man sagen, dass solche Schein-OPs halt bei chronischen Schmerzen sehr oft helfen, aber bei offensichtlich organischen Ursachen wie eben ein Blinddarmdurchbruch oder an Bruch oder sowas natürlich jetzt nicht so wirksam sind.
An offenen Oberschenkelbruch.
Wird jetzt Placebo-Behandlung schwierig sein. Und das kann man generell zu Placebo-Behandlungen sagen, dass die bei zentralnervösen Erkrankungen besser helfen als jetzt bei wirklich organischen Ursachen.
Zentral nervöse Behandlungen, was heißt das?
Das quasi von der Psyche ausgehend und man findet keine tatsächlich organische Ursache. Und das heißt nicht, dass die Symptome nicht vorhanden sind, sondern die Patienten leiden sehr wohl, aber man weiß halt oft einfach nicht, wo der Schuh drückt genau.
Mhm. Du, und für wissenschaftliche Studien hat man ja auch Scheinakupunkturen durchgeführt. Was sind dabei rausgekommen?
Ja, das ist auch ganz spannend. Da sind nämlich bei einer Studie zur Migräne verglichen worden echte Akupunktur, Scheinakupunktur und die Leitlinientherapie, also mit Medikamente und Sport und Physiotherapie. Und bei dem Vergleich von diesen drei Patientengruppen ist herausgekommen, nach 6 Monaten bei der Akupunkturgruppe haben sie die Symptome bei 48% der Patienten verbessert, bei der Scheinakupunktur um 44%, also quasi kein Unterschied, und bei der Standardtherapie um 27%. Jetzt kommt man da in ein bisschen Paradox rein, weil hätte man nur Akupunktur und Scheinakupunktur verglichen, würde man sagen, Akupunktur ist nicht zu empfehlen, weil das hilft ja nicht besser als die Scheinakupunktur, also hat keine wirkliche spezifische Wirkung, wie wir das vorher angesprochen haben. Aber nachdem diese Scheinakupunktur auch so viel besser wirkt als die Leitlinienbehandlung, ist es trotzdem, ich glaube, die Studie wurde in Deutschland durchgeführt und dann ist es wirklich in das Kassenkonzept aufgenommen worden, dass bei Migräne auch Akupunktur von der Kasse bezahlt wird, weil einfach die Wirkung im Vergleich zur Standardtherapie so gut ist.
Mhm.
Und da kann man auch darauf schließen, dass je aufwendiger die Behandlung ist, desto stärker der Effekt. Also das ist gleich wie bei der Schein-OP oder Scheinakupunktur. Da haben wir einfach ein größeres Prozedere, als wenn man jetzt nur eine Tablette schluckt. Und dadurch ist die Wirkung auch größer.
Das Ganze gibt es auch bei Injektionen. Es gibt zum Beispiel Studien, dass das waren jetzt die Covid-Impfstudien. Da hat man nämlich in der Placebo-Gruppe, also die Leute, die wieder nur die berühmte Kochsalzlösung gespritzt bekommen haben, trotzdem ganz erhebliche Nebenwirkungsmeldungen bekommen haben, obwohl da gar kein Impfstoff drinnen war. Mhm. Also je aufwendiger die Behandlung und der Spritze ist, einfach aufwendiger, als wenn ich was schluck, desto wahrscheinlicher ist dann auch, dass hier irgendein Effekt auftritt.
Mhm. Vielleicht spritzt dann noch mehr mit Nebenwirkungen assoziiert, eben wenn man dann schon wieder diese Erwartung hat, dass was passiert, dann passiert es ja meistens.
Es gibt ja spezielle Placebo-Medikamente und die hat man bewusst eingefärbt mit unterschiedlichen Farben. Aber warum? Und wie schauen die aus?
Beziehungsweise gar nicht nur Placebo-Medikamente, sondern auch normale Tabletten, also mit Wirkstoff, haben oft eine Farbe.
Mhm.
Und die Farbe, die ist auch schon sehr ausschlaggebend über die Wirkung. Und eben, man hat das halt auch verglichen mit Medikamente ohne Wirkstoff. Und da ist rausgekommen, dass zum Beispiel rot, gelbe und orange Tabletten sehr stimulierend wirken. Und man hat das aber dann tatsächlich bei Tabletten und Medikamenten mit Wirkstoff, sind so Antidepressiva zum Beispiel, die ein bisschen stimmungsaufhellend wirken sollen, sind dann auch häufig rot, gelb oder orange und haben irgendeine freundliche Farbe quasi. Und im Gegensatz dazu sind blau, grüne, violette Tabletten wirken eher beruhigend und werden auch mit dieser beruhigenden Wirkung assoziiert. Und deswegen sind da Hypnotika, Sedativa, Anxiolytika oft in diese Farben eingefärbt. Wobei ich nicht genau weiß, vielleicht weiß das die Alex, wie man auf das gekommen ist, ob die Tabletten schon vorher so eingefärbt waren und dann hat man die Studien gemacht und dann haben sich die Leute das schon gedacht oder ob das umgekehrt ist.
Anscheinend scheint das bekannt zu sein, aber ich kenne eben ganz bekannte Schlaftabletten, die sind in schönen Lila gefärbt, ja. Das ist vielleicht beruhigend, ja. Und dann gibt es auch was Spannungslösendes, also das klassische Anxiolytikum, das du da vorher angesprochen hast, gegen Angst und Panikattacken, und die sind eben in beruhigenden Grün gehalten, ja.
Die populärste Farbe bei Tabletten ist aber blau.
Findest du? Ja,
ja, das, ihr wisst, was ich meine, oder?
Ich weiß, was ja. ich meine. Ja. Wobei ich da jetzt auch nicht mehr sicher bin, ob da gibt es ja mittlerweile nicht nur das Originalpräparat, sondern schon ganz viele Nachbauten.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob die auch noch alle blau sind. Mhm. Und du sprichst da gerade ein spannendes Thema an, weil es gibt ja dann nicht nur das blaue Originalpräparat, sondern sobald der Patentschutz abgelaufen ist, kommen sogenannte Nachbaupräparate auf den Markt. Das sind die sogenannten Generika. Und die Armen leiden dann auch manchmal wieder unter einem Nocebo-Effekt, weil die Leute sagen, na, wenn das so viel billiger ist, dann kann das ja nicht gleich gut sein.
Mhm.
Das hat aber eher damit zu tun, dass diese Nachbaupräparate diese ganz aufwendige Zulassung nicht mehr durchlaufen müssen, sondern dann einfach bezugnehmende Zulassung, heißt es, machen können. Das kostet viel weniger. Die ganze Entwicklung fällt weg. Und man hat aber hier auch schon Studien gemacht und da hat man den Patienten dann allen das Originalpräparat gegeben und die aber dachten, sie bekommen das billige Generikum, haben dann gesagt, das wirkt jetzt nicht so gut.
Da wären wir wieder beim teuren Wein.
Ja. Ja, genau. Also für alle, die jetzt noch ein Fragezeichen über dem Kopf haben, die blaue Pille, da meinen wir die Viagra, die ja mittlerweile auch schon in vielen Witzen vorkommt.
Ja.
Gut, vielleicht auch eine spannende Frage, sind Placebotherapien überhaupt ethisch vertretbar?
Ja, das ist wirklich interessant und da gibt es tatsächlich von der Deutschen Bundesärztekammer eine Leitlinie, wie die verwendet werden dürfen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es das in Österreich auch. Ich habe es jetzt für Deutschland gefunden und da sind eben drei Bedingungen gegeben, unter diesen Placebos verabreicht werden dürfen. Und die erste wäre, wann es für die Symptomatik kein zugelassenes Präparat gibt, also kein richtiges zugelassenes Medikament, dann darf quasi als Ersatz, weil was sind die Alternativen, ein Placebo verabreicht werden. Auch wenn halt jetzt die Beschwerden relativ gering sind und jetzt nicht lebensbedrohlich sind, wie man schon geredet hat, bei einem Krebspatienten wird man jetzt nicht mit einem Placebo behandeln. Und natürlich auch, wenn der ausdrückliche Wunsch vom Behandelten kommt und sagt, er will das nehmen, das hat man, glaube ich, eher sehr oft in der Apotheke mit sämtliche, jetzt auch zum Teil Phytopharmaka, wo man bei Phytopharmaka von unreinen Placebos spricht. Das heißt, die haben einen Wirkstoff, aber meistens halt in sehr geringer Dosis und jetzt keine wirklich spezifische Wirkung oder eben bei homöopathischen Medikamenten. Und oft ist halt dann aber wirklich dritte Verbesserung in Kraft, wann die eingenommen werden.
Wie weit liegen Homöopathie und Placebo auseinander?
Also Homöopathie wird in manchen Studien auch als placebo-nahe Intervention bezeichnet. Das ist unterschiedlich zu sehen, je nachdem, wie spezifisch man das einsetzt. Sehr oft ist es sicher natürlich hier auch wieder die Zuwendung, dass jemand zuhört. Das bringt schon einmal einen Benefit. Aber es wird sicher auch was geben, was in der Homöopathie und vor allen Dingen natürlich bei pflanzlichen Arzneimitteln wirkt. Ich sage da immer, wer heilt, hat recht.
Guter Spruch. Es gibt auch sogenannte offene Placebos, bei denen Patienten wissen, dass sie ein Medikament ohne Wirkstoff bekommen und trotzdem Besserung verspüren. Wie gibt's das?
Ja, das ist ein Phänomen, das man ausnutzen kann. Und das ist wahrscheinlich eben durch dieses Ritual und die Erwartung, wenn es eine unterbewusste Erwartung ist, aber jetzt alleine, dass man die Tablette quasi aus dem Blister nimmt und schluckt und trinkt und wenn man das schon zig Male gemacht hat in seinem Leben oder vielleicht einfach erklärt hat und gesehen hat, dass das was hilft, dann wirkt das auch. Also kann das auch einen Placebo-Effekt auslösen und das ist ein Phänomen, das glaube ich noch nicht endgültig geklärt ist, wie genau das wirkt. Aber es ist natürlich auch, wenn man jetzt sagt, ist ethisch vertretbar, das ist dann natürlich offene Kommunikation mit dem Patienten und dann stimmt der Patient da ein. Also das kann man eigentlich immer machen und gibt es keine Einschränkung dafür.
Das ist so wie das Schnapserl nach dem deftigen Essen, oder?
Genau.
Bringt ja eigentlich auch nichts, aber man glaubt, dass es was bringt.
Wirklich, genau. Bringt das nichts?
Das haben wir in einer anderen Podcast-Folge mal besprochen.
Ja, das ist tatsächlich so, das kann sogar kontraproduktiv sein, weil das nämlich die Magentätigkeit ein bisschen verlangsamt und dann das fette Essen länger im Magen bleibt.
Ja.
Das ist immer, wenn es der selbstgebrannte, hochwertige, wirklich gut schmeckende Schnaps ist, dann ist es der Abschluss des Essens, der krönende und dann passt es auch. Ja.
Alexandra, sind bestimmte Menschengruppen anfälliger für Placebo-Effekte?
Also laut den Studien angeblich nein, aber es ist unabhängig von Alter, Geschlecht, Intelligenz oder Religion. Aber es geht da immer bei der individuellen Wirkung um den Patienten und auch in welchem Zusammenhang die Behandlung stattfindet. Es gibt eben, wie gesagt, Erkrankungen, bei denen scheint es wesentlich besser zu sein. Die sind dann sogenannte placebo-sensitive Erkrankungen und die kann man dann durch psychologische Faktoren einfach besser beeinflussen. Das hat man zum Beispiel auch bei Asthmatikern gemacht. Da hat man dann gesehen, die wurden dann subjektiv, haben die wesentlich besser reagiert und man hat dann aber parallel dazu ihre Lungenfunktion gemessen und die hat sich aber leider nicht verbessert. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil man dann durch diesen Effekt zwar subjektiv das Gefühl hat, es geht mir besser. Das ist für einen Asthmatiker natürlich sehr angenehm, weil diese Luftnot ja auch sehr oft mit Angstzuständen verbunden ist. Aber leider schreitet im Hintergrund das Krankheitsbild dann doch noch fort. Und wenn man tatsächliche Behandlung bekommt, dann könnte man das verhindern. Also man muss da immer sehr vorsichtig sein und das Ganze dann schon weiter ärztlich abklären lassen. Allerdings muss man natürlich auch immer sagen, eine Spontanheilung ist auch immer wieder möglich. Also ich habe gerade jetzt wieder eine Patientin, die hat länger Krebstherapien bekommen und bei der ist der Krebs jetzt auf einmal weg. Die muss jetzt überhaupt nichts mehr machen und sämtliche Therapien aufgehört. Das finde ich auch total super, aber das erlebt man halt wirklich ganz, ganz selten.
Sehr schön, sehr schön. Vielleicht noch eines, das interessant ist, gibt es Placebo-Behandlungen auch bei Tieren?
Ja, gibt es tatsächlich.
Ah, wirklich?
Eine gute Freundin von mir ist Tierärztin und die hat selber ihrem Hund auch schon, ich meine, in dem Fall homöopathische Medikamente gegeben und es hilft tatsächlich und das ist jetzt nicht, weil das Tier unbedingt irgendeine Erwartungshaltung hat, sondern das hängt zusammen mit eben dem Behandler, den Besitzer eben von Tier, wann der ist. Die das Gefühl hat, dass es dem Tier schon besser geht und einfach die Wahrnehmung sie verändert. Und andererseits aber auch mit gezielter Konditionierung, also wenn jetzt wieder ein Hund schon zum Beispiel öfter ein Medikament oder irgendeine Behandlung gekriegt hat und das dann mitkriegt hat, dann ist es ihm besser gegangen und dann macht man eben diese Scheinbehandlung, dann ist der Hund konditioniert drauf, dass es ihm wieder besser geht, wie eben das Mund zusammenläuft, wenn er die Glocke hört vom Pablo. Das bekannt ist. Pablosche Konditionierung, genau.
Spannend.
Ja, und das übertragt sie ja einfach, die Zuversicht vom Besitzer übertragt sie dann auch auf das Tier und dann ist die Stimmung einfach besser, weil das Tiere ganz sensibel spüren. Das war auch eins der ersten Sachen, das ich gelernt habe, als ich in der Apotheke zu arbeiten begann. Also wenn irgendwelche Beschwerden bei Säuglingen sind, dann soll man der Mutter auch immer irgendwas Beruhigendes mitgeben, weil wenn die Mutter dann ruhiger ist, dann übertragt sich das automatisch auf den Säugling und dann sind sowohl Zahnungsbeschwerden als auch Bauchkrämpfe und alles wesentlich besser zu ertragen.
Gut, der Placebo-Effekt ist bis heute eines der faszinierenden Rätsel der Medizin, denn er zeigt, Heilung beginnt manchmal nicht mit einem Wirkstoff, sondern mit Erwartung, Vertrauen und Hoffnung. Unser Gehirn kann Schmerzen beeinflussen, Symptome verändern und sogar messbare Prozesse im Körper steuern. Nicht, weil Krankheiten eingebildet sind, sondern weil Körper und Geist enger zusammenarbeiten, als wir lange gedacht haben. Und vielleicht bleibt genau deshalb die spannendste Frage offen. Wie viel Kraft steckt eigentlich in unserem eigenen Denken? Alexandra und Jelena, vielen Dank für eure spannenden Einblicke.
Danke, Roland.
Tschüss. Baba.
Und wenn ihr, liebe Zuhörer, ganz fest daran glaubt, dann hören wir uns bestimmt wieder.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.